Der Vier-Augen-Podcast.
Herzlich willkommen hier bei den Unter-Vier-Augen bei unserem Podcast, schon mit Folge 20. Mit dabei natürlich wie immer Johannes und
Marius, heute etwas heißer. Ich keine Ahnung, ob man das hört. Ich spür's zumindest.
Ja, das kriegen wir schon hin. Also wir hatten in der Vorbesprechung schon, dass wir beide hier eine etwas heisere Stimme haben. Ich aufgrund eines Vortrags, den ich heute über längere Stunden gehalten habe. Aber egal, das kriegen wir schon gut über die Bühne. Ich hoffe, ihr könnt uns gut verstehen, auf jeden Fall. Wir haben, wie gesagt, Folge 20 von unserem Unter-Vier-Augen-Podcast. Und diesmal ist wieder unsere Serie Filme aus unserer Jugend dran. Ich habe mich diesmal an einen Film gewagt, den ich bestimmt schon zehnmal, weiß ich nicht, ob es ist, aber auf jeden Fall in einer hohen einstelligen Anzahl oft gesehen habe. Wir besuchen nämlich heute ein Hochhaus und schauen uns den Film Flammendes Inferno, auf Englisch der Originaltitel The Towering Inferno, aus dem Jahr 1974 an. Marius hat ihn natürlich auch gesehen. Ich will aber erstmal ein bisschen einführen, um was geht's eigentlich. Also wir haben eine große Stadt, wir haben San Francisco, da stehen natürlich auch Hochhäuser und jetzt gibt's eben dort ein neues Hochhaus, fast 140 Stockwerke hat es. Zum damaligen Zeitpunkt soll es eben das höchste Gebäude der Welt sein, hauptsächlich aus Glas gebaut, richtig strahlendes Teil. Ja, und dieses Gebäude soll eben eingeweiht werden, gibt eine Riesenparty. Aber an diesem Einweihungstag passieren eben auch Dinge, die eigentlich so nicht passieren sollen. Erstmal wird festgestellt, dass wohl einiges in dem Gebäude mit der Elektronik nicht passt. Dann bricht auch noch ein kleiner Brand aus. Muss natürlich, klar, der Film heißt Flamme des Inferno. Man weiß also, irgendwas mit Feuer wird es zu tun haben. Und dementsprechend geht es da eigentlich ab einer gewissen Minute Schlag auf Schlag richtig los, weil eben plötzlich die gesamte Feuerwehr von San Francisco anrückt und sich dem Gebäude hier widmen muss. Marius hat den Film jetzt zum ersten Mal gesehen und deswegen, bevor wir zu Schauspielerlisten und allem Möglichen kommen, möchte ich doch direkt mal deinen Eindruck hören, Marius. Was war so von jemandem, der jetzt den Film zum ersten Mal sieht, gegenüber von mir, der den Film zig Male geschaut hat, was war dein erster Eindruck von dem Film?
Also der Film, es ist ja jetzt, wir nehmen jetzt hier im November auf und ich frage dich, was erscheint die Folge auch im November? Passend zur kalten Jahreszeit bietet sich ein Film wie Flammendes Inferno, der natürlich, wo es viel Feuer gibt und es immer wieder sehr heiß ist und man auch die SchauspielerInnen immer wieder schwitzen sieht, ist natürlich, da wird es ein bisschen, sag ich mal, warm ums Herz. Also im Hochsommer, weiß nicht, ob ich den da schauen möchte. Also ich hatte von dem Film natürlich gehört, das ist ja auch so ein geflügeltes Wort, Flammendes Inferno. Ich erinnere mich, vor circa 20 Jahren hat es hier in Würzburg in einem Multiplex-Kino mal gebrannt und dann hat man immer so als Witz gemacht, ja, da lief kürzlich der Film Flammendes Inferno. Mhm. Das hat sich aber, das Kino hat dann sich davon wieder erholt und hat dann, glaube ich, kurz danach dann es hat zwei Stockwerke, das Kino mit 7 Sälen und der obere Stockwerk hat gebrannt, also kein Hochhaus. Also ich fand das total interessant. Ich habe jetzt generell nicht so viele Katastrophenfilme gesehen und fand es interessant, wie einerseits spektakulär der Film ist, aber andererseits wie unspektakulär das auch ist, was da passiert. Natürlich ist es eine Extremsituation, aber du hast jetzt da keine, sag jetzt mal, effektheischenden Dinge, die da passieren. Und es ist eigentlich, abgesehen natürlich davon, dass er sichtbar in den 1970ern, wo er also auch gedreht wurde, 1974 verortet ist, ist es ein absolut zeitloser Film. Denn heutzutage, ich bin zwar gegen Remakes, aber jetzt, wenn ich mir überlege, heutzutage, 50 Jahre später, Remake von Flammendes Inferno in der Gegenwart, in 2020er Jahren, warum nicht? Also
ja. Das ist durchaus vorstellbar. Also sowas würde mit Sicherheit passen. Es stimmt, du hast recht, es ist eine zeitlose Story. Hochhäuser gibt es auch heute massenweise, noch viel mehr und viel höher natürlich als auch in dem Film. Ja? Und dementsprechend kann man den Film wahrscheinlich auch noch in 20 Jahren gucken oder kann ihn neu verfilmen, wie auch immer. Es ist richtig, was du gesagt hast, man sieht ihm natürlich ganz klar die Zeit an. Also das macht es aber gerade auch wieder spannend, weil natürlich die ganzen Charaktere, die da mit dabei sind, die haben halt nicht das, was heute jeder hätte, nämlich ein Mobiltelefon, um dann der Welt irgendwie nach draußen zu vermelden, was hier gerade passiert oder das auf Social Media zu stellen. Ich möchte nicht wissen, wie das da heute in so einer Situation laufen würde. Aber ich finde das Interessante an dem Film, ich habe im Gegensatz zu dir doch zahlreiche Katastrophenfilme gesehen, wobei ich bin mal so ein bisschen die Liste der Katastrophenfilme so spontan durchgegangen und ich muss feststellen, dass die meisten Katastrophenfilme, die ich gesehen habe, sich irgendwie mit dem Thema Natur beschäftigt hatten. Also zum Beispiel The Day After Tomorrow oder Sunshine zum Beispiel ist so ein Film oder auch Armageddon. Ja, also die beschäftigen sich alle irgendwie so mit dem Thema Natur. Es ist da irgendwas schiefgelaufen und die Menschheit muss sich jetzt komplett irgendwie retten. In dem Film ist es anders. Da geht es ja wirklich nur um einen konkreten Ort. Und das ist ein Punkt, der den Film für mich schon mal sehr, sehr interessant macht, weil es halt nicht jetzt das allumfassende Weltrettungsthema ist, sondern wirklich eine Geschichte, die ja, man kann durchaus sagen, aus dem Leben gegriffen ist, weil sowas könnte ja wirklich auch in irgendeinem Hochhaus auf der Welt passieren. Es sind ja auch schon zahlreiche Dinge in Hochhäusern passiert, wenn man zum Beispiel zu Flammendes Inferno den Wikipedia-Eintrag liest, da wird zum Beispiel auf den Grenfell Tower in London 2017 verwiesen. Wo ja aufgrund von Sicherheitsproblemen auch ein Brand im Endeffekt ausgebrochen ist. Also genau. Es gibt schon Parallelen, wo man dann sagen kann, ja, also da war in manchen Dingen der Film vielleicht sogar so ein bisschen, nennen wir es mal prophetisch. Ja.
Ja, es ist ja auch ein bisschen so, ich nehme jetzt mal so, ich will jetzt nicht spoilern, aber am Ende ist es ja auch so, es ist ja im Endeffekt, der Grund sind ja in gewisser Hinsicht Baumängel.
Genau.
Und am Schluss, der Architekt des Gebäudes ist ja eine der Hauptfiguren und der Chef der örtlichen Feuerwehr. Am Schluss tun die zwei nochmal so einen Dialog, wo der Feuerwehrmann meint, ja, wenn ihr das nächste Mal so einen wahnsinnigen Wolkenkratzer baut, dann fragt doch bitte mal uns, damit wir das vielleicht ein bisschen uns absprechen können und wir Empfehlungen geben, was ihr vielleicht da machen könnt in Sachen Brandschutz und generell. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Botschaft, die der Film auch hat. Und auch, ich sehe das auch ein bisschen so als Kritik an diesem amerikanischen oder auch an anderen, in anderen Nationen vorkommenden Größenwahn. Wir bauen jetzt ein riesen Monsterhaus, 138 Stockwerke. Also das ist ja, über 500 Meter hoch ist dieses fiktive Hochhaus in dem Film. Und das ist ein bisschen so, man könnte es auch als biblische Anspielung Turmbau zu Babel verstehen. Von daher hat der Film da auch einige Facetten, die ihn interessant machen. Auch so ein bisschen so unauffällige Botschaften, die so gut in die Handlung passen, weil es dann doch, auch wenn ich jetzt weder Feuerwehrmann noch Architekt noch irgendwas mit Bauunternehmen oder mit Bau zu tun habe, mich da auch nicht auskenne, ein, denke ich mal, halbwegs authentischer und einigermaßen realistischer Film. Es gibt jetzt natürlich, wahrscheinlich werden dann Feuerwehrleute oder was weiß ich, Bauunternehmer oder Bauingenieure und so weiter, werden sagen, ja, da sind schon einige Fehler in dem Film drin, aber das hast du, glaube ich, in jedem größeren Film, der so eine gewisse technische Ebene hat. Aber er hat jetzt nicht irgendwie das Gefühl, dass das jetzt völliger Blödsinn ist, was da passiert. Du könntest die Schlussauflösung, wie sie quasi dann, was am Schluss dann passiert, ist vielleicht ein bisschen, wirkt vielleicht ein bisschen überzogen, aber auch ein bisschen so verzweifelt, was sie dann am Schluss eben versuchen.
Eine Verzweiflungstat, ja, natürlich, ja, klar, geht nichts mehr anderes.
Ja, genau, ja. Und es ist auch wirklich, was ich total spannend fand, ich spoil jetzt mal, das mit dem Feuer, also das erste Feuer, was in dem Film ausbricht, das ist so im kleinen Rahmen, das passiert schon so etwa nach 10 Minuten. Also der Film geht 2 Stunden, 45 Minuten und nach 10 Minuten geht schon langsam los. Und es tut sich dann langsam ausbreiten, die sind da immer noch so am Gucken und mit zunehmender Laufzeit wird die Situation immer dramatischer, dass dann irgendwann auch mal Teile des Gebäudes ein bisschen so, zumindest innen, so die Decke zusammenfällt oder eben die ganze Einrichtung und so weiter zerstört wird und so weiter und so fort. Also das ist von der Dramaturgie und von der Spannung, vom Spannungsaufbau ist der ziemlich stark, weil er eigentlich relativ unspektakulär losgeht. Okay, er geht mit einer langen Hubschrauberflug los, über dem dann eben die Credits laufen und so weiter. Also das ist vom Spannungsaufbau ist der wirklich sehr, sehr gelungen.
Ja, es steckt auch sehr viel so ein bisschen Menschliches drin. Du hast erwähnt, dass das Ganze, was da passiert, ja auch darauf zurückzuführen ist, dass es einfach gewisse Baumängel gibt. Ja, und wie entsteht sowas? Natürlich auch heute bei Gebäuden, Straßen, Brücken, bei allem ist es ganz genau das gleiche Thema heute. Ich habe einmal immer die Geschichte, dass irgendjemand unaufmerksam ist in irgendeiner Art und Weise. Das trifft in dem Film zu, weil der Architekt zeitweilig wohl nicht am Bau war, sondern mit sich selbst beschäftigt war. Ja, also der muss da auch was auf seine Kappe nehmen. Aber auch genauso die allertypischste Geschichte, die bei so Vorhaben immer passiert, natürlich geht es worum? Es geht ums Geld. Ja, ich habe Baukosten, die versuche ich möglichst zu drücken. Ja, und dann kommen solche Themen auf. Also im Endeffekt steckt da natürlich auch wieder die, du hast schon ein bisschen angedeutet, diese Frage drin, schneller, höher, weiter, ja, Kapitalismus, wie setze ich sowas um? Muss ich das unbedingt so? Kann ich nicht ein paar Stockwerke weglassen und dafür besser machen? Ja, also so Fragen stecken da natürlich ganz genauso drin. Und das macht den Film auch wirklich aus. Also es sind ja wahnsinnig viele Charaktere dabei. Es hangelt sich jetzt nicht nur an zwei, drei Personen die ganze Zeit auf. Ich denke, du hast auch schon in der Vorbesprechung damals, als wir über den Film das erste Mal geredet hatten, gesagt, es ist ja eine wahnsinnige Besetzung auch in dem Film. Also um nur mal ein bisschen was aufzuzählen. Wir haben Steve McQueen als den Feuerwehrchef. Wir haben Paul Newman als den Besitzer
Den
des Ganzen, ne, als
Architekten.
den Architekten, genau. Wir haben William Holden als den Besitzer des Ganzen. Wir haben Faye Dunaway, wir haben Fred Astaire, ja, der da zwar jetzt nicht die allertragendste Rolle, aber schon auch eine interessante Rolle mitspielt. Wir haben Richard Chamberlain zum Beispiel,
Und Fred Astaire tut weder tanzen noch
ja.
singen. Okay, tanzen tut er,
Ja,
aber
tanzen
nicht
tut
so,
er
wie man es
kurz
von
mal,
ihm kennt. Also Fred Astaire in einer Nicht-Musical-Rolle, das auch auf seine alten Tage. Der hat auch eine Oscar-Nominierung bekommen damals, interessanterweise.
Genau. Dann haben wir noch O.J. Simpson, wir haben Robert Vaughn. Also es ist wirklich eine wahnsinnige Starbesetzung. Und das ist auch so ein bisschen eine Geschichte, wo man dann natürlich merkt, okay, der Film will sich jetzt nicht nur auf ein, zwei Personen konzentrieren, auch wenn natürlich gewisse im totalen Mittelpunkt stehen, wie der Feuerwehrchef, der Architekt und so weiter. Aber trotzdem spannt sich auch um die anderen Personen immer so ein bisschen die Geschichte, die dann natürlich von der Rahmenhandlung begleitet wird. Also das ist so ein bisschen die Idee, dass man eben auch bei den anderen Leuten da immer ein bisschen mit reinschauen kann. Und klar, es ist Einweihungstag von diesem Gebäude, da ist Politik da ist Wirtschaft da ist Prominenz da, alles Mögliche. Und dementsprechend ist der Film auch wirklich prominent besetzt, das muss man so einfach sagen. Für die damalige Zeit auch richtig, richtig wahnsinniges Star-Aufgebot. Es ist ja auch interessant, wenn man mal in dieses Jahr 1974 reinschaut, da gibt es zum Beispiel auch andere Filme, die einem vielleicht noch in Erinnerung geblieben sind aus dem Jahr. Zum Beispiel der Pate 2, Chinatown, ganz bekannt zur damaligen Zeit.
Mord
Also
im
es ist ein
Orient
Jahr mit
Express.
Mord im Orient Express, ist auch noch dabei, richtig. Also es ist ein Jahr mit schon spannenden Filmen und da muss der sich in keinster Weise aber vor dem Rest aus dem Jahr verstecken. Und ich finde auch, er muss sich insgesamt als Katastrophenfilm nicht verstecken. Ich habe ja die Gründe schon so ein bisschen genannt, warum ich das interessant finde. Eben weil sich's mal an einer konkreten Situation, die durchaus Alltag sein könnte, heranarbeitet und nicht an, oh, die Menschheit muss ich jetzt komplett hier aus dem Dreck ziehen, die ganze Welt geht morgen unter. Ja, also das finde ich eigentlich mal gut.
Ja, ich fand das auch ganz, ich habe ein bisschen auch jetzt über den Film gelesen. Ich tue eigentlich über alle Filme, die ich sehe, irgendwie so ein bisschen mal recherchieren. Und das Spannende ist ja, das war das erste Mal, dass zwei große Hollywood-Studios, nämlich Fox, also 20th Century Fox und Warner Brothers, zusammengearbeitet haben. Die wollten ursprünglich zwei verschiedene Katastrophenfilme machen, aber nachdem in den 60ern es mir wohl mehrmals vorkam, dass sich da zwei große Studios mit thematisch gleichen Filmen im gleichen Jahr oder kurz hintereinander ein bisschen so die Kassenerlöse abgegraben haben, haben sich die zwei gedacht, wir machen das zusammen, haben sich das dann so ein bisschen aufgeteilt. Es wurde in den Studios von Fox wurde das gedreht und Fox hat dann so in Amerika die Vermarktung übernommen und Warner Brothers in Übersee. Und es war auch ein großer Erfolg. Also der Film war nicht billig. Der hat 14 Millionen Dollar gekostet. Ich glaube, wenn man das jetzt auf heutige Dollar umrechnen würde, wären es ungefähr 90 Millionen Dollar. Also und war aber sehr erfolgreich an der Kinokasse. Und ja, also was ich vor allem erfrischend fand, was du ja oft bei Katastrophenfilmen hast, vor allem wenn sie ein uns bekannter, aus Deutschland stammender Regisseur macht, der kürzlich übrigens runden Geburtstag hatte, nämlich Roland Emmerich, da du hast in diesem Film null Patriotismus. Du hast so ein, deswegen ist der Film auch universal, du könntest den auch in, was weiß ich, in Dubai, in Japan, in China, in Frankreich, in Afrika, überall könnte der spielen. Das ist einfach repräsentativ, ich sage zwar schon eher für eine, sag ich mal, westlich geprägte Gesellschaft, aber du hast null Patriotismus, du hast nur eben Menschen, die da eben in diese Notlage, in diese Katastrophensituation geraten und eben Leute, die versuchen, sie rauszuholen. Da sterben natürlich dann auch ein paar Leute leider, und es gibt aber auch immer wieder Momente, wo dann doch was funktioniert und was gut geht, und also von daher ist es wirklich so, dass die ganze Situation auch wirklich gut gefilmt ist, finde ich. Also du merkst natürlich, in manchen Szenen hast du wirklich gemerkt, okay, das haben sie im Studio irgendwie so gedreht und dann halt so mit Rückprojektion so dann die Bilder von den Hochhäusern da irgendwie reingebastelt. Aber ansonsten sieht das auch wirklich sehr gut aus, und das Modell des Hochhauses, das sie da verwenden, wo sie quasi abgefackelt haben, das wirkt auch 50 Jahre später noch ziemlich eindrucksvoll. Also
ich weiß nicht, wenn man so die Innenaufnahmen sieht, ja, zum Beispiel aus dem Aufzug aussteigen und du kommst dann immer vor den Büros in diese riesigen Vorräume, die dann quasi zwei Stockwerke innen hoch sind, mit Treppen, mit den Farben. Ja, also das ist natürlich typisch jetzt für 70er Jahre von der Zeit her, dass da Orange plötzlich als Farbe so groß reingeknallt vorkommt. Aber es wirkt auch heute nicht unmodern. Also dieses Gebäude könntest du dir heute vielleicht ein bisschen mit einer anderen Farbgebung, aber von der Architektur innen und außen könntest du dir heute noch so vorstellen.
Vor allem ist die Architektur jetzt wahrscheinlich jetzt mal so in höheren Firmenkreisen wahrscheinlich auch wieder innen. Also
ja, Retro, ja, so ein bisschen wieder. Ja, na freilich, ganz klar.
Ja.
Sehr viel Glas ist ja heute auch Thema. Also Glasgebäude, Glasbauten, die einfach so für die Offenheit stehen, für Durchsichtigkeit stehen, ist momentan ja auch wieder im
Trend. Das ist ja auch so eine Art, so ein Ding, auch jetzt, wenn du jetzt irgendwie Filme oder Serien über Hochfinanz, über Banken oder irgendwas, dann hast du ja auch oft, dann denkst du natürlich an in Deutschland an die glaslastigen Hochhäuser in Frankfurt am Main zum Beispiel. Oder halt in New York. Der Film war jetzt auch mal erfrischend, dass der jetzt nicht in New York spielt. Ich habe jetzt gedacht, der spielt in New York. Und dann habe ich aber irgendwie schnell kapiert, dass es natürlich in San Francisco ist.
Ja, sieht man ja schon beim Helikopter
Anfang. Ja, genau. Ja. Ne? Ja, und dann siehst du auch eine Szene, bevor es richtig losgeht, wo dann eben der Architekt, gespielt von Paul Newman, da mit seinem Auto da zum Schwiegersohn von dem Wolkenkratzerbesitzer fährt, und du merkst da diese für San Francisco typischen steilen Straßenzüge, steilen Berge, die er dann da hoch fährt. Und das fand ich auch mal, weil normalerweise spielt, glaube ich, meistens irgendwie Filme, wenn sie jetzt nicht gerade irgendwo im Wilden Westen oder spielen sie entweder in New York oder in Los Angeles, und das war eben San Francisco. Und es ist wirklich so, dass eigentlich immer was passiert. Er ist auch wirklich, ich fand den auch recht spannend, auch wenn er jetzt vielleicht aus heutiger Sicht von der Machart her nicht mehr ganz so spannend ist wie jetzt vielleicht ein aktuellerer Film. Aber es ist auch immer wieder, du denkst ja auch immer wieder, ja, das könnte jetzt auch richtig schief gehen und so weiter und so fort. Also
ja, also ich bin zum Beispiel über die Länge des Films relativ dankbar, weil ich sehr gern mag, wenn sich Geschichten wirklich entwickeln können. Ja. Und du hast es erwähnt, dass wir schon den Ausbruch eigentlich der Katastrophe in Minute 10 irgendwann mitkriegen. Hier passiert gerade was, während natürlich die ganzen im Film noch nicht wissen, was da passiert ist. Aber wir als Zuschauer schweben da drüber, kriegen das schon mit. Aber ich mag das, wenn sich sowas echt entwickelt und du hast dann halt auch wirklich Zeit, die Situation so ein bisschen mehr zu durchblicken, wie dann der Architekt versucht, auf die Spuren zu kommen, was könnte da passiert sein, dann fährt er mal dahin mit dem Taxi, wie auch immer. Da passt es aber auch, dass ich nicht so durchhetzen muss. Ich kann mir einfach die Zeit nehmen und kann sagen, okay, das soll sich entwickeln, und besonders dann, als oben die Party im Turm stattfindet, wie sich das auch entwickelt, dass ja am Anfang der Chefe sagt, nö, evakuieren will ich hier nicht. Ja, also das wäre ja gegen meine Party. Und ab dann entwickelt sich's halt so langsam vor sich hin, weil irgendwann bist du an dem Punkt, ich habe quasi diesen Zenit überschritten und weiß, okay, es gibt jetzt kein Zurück mehr. Es war falsch, was ich da gemacht habe. Und sowas kann ich so wunderbar über so eine Zeit tragen, wenn ich das nicht durchhetzen muss in irgendwie 120 Minuten.
Ja, oder weniger. Ja, nee, also das ist auch, ich will jetzt auch nicht sagen, dass der Film Längen hat. Also das hat schon ganz gut gepasst. Dass er tut jetzt auch die, sag jetzt mal, dramatische Szenen, wo jetzt irgendwie groß viel Spannung ist und wo, sag mal, wirklich Leben am seidenen Faden hängt, tut er jetzt auch nicht lang ausreizen. Das ist, macht er auch ganz gut. Also vom Pacing her ist der richtig klasse. Und wie du gesagt hast, die Geschichte kann sich schön entwickeln. Die verschiedenen Figuren werden eingeführt und so nach und nach kapierst du, okay, ja, das ist jetzt der und der. Steve McQueen zum Beispiel als Feuerwehrchef, der ist erst nach einer Dreiviertelstunde tritt er auf den Plan und er ist eben ja der zweite Hauptdarsteller. Also das ist auch interessant. Das ist aber eigentlich völlig organisch. Also dass der halt dann wirklich, erst wenn die Feuerwehr wirklich ausrücken muss und er dann dort ankommt und natürlich das Kommando wirklich übernimmt, weil es auch wirklich so ist, dass er ja dann, egal wer da jetzt vor Ort ist, er als Chef der Feuerwehr von San Francisco, sagt er im Englischen, I outrank everybody. Also er hat dann den höchsten Rang, weil er muss dann die Entscheidungen treffen. Und auch wenn der Bürgermeister unter den Partygästen im 134. Stockwerk ist und das Feuer natürlich spricht, glaube ich, im 80. oder im 81. Stockwerk bricht's aus. Also quasi 50 Stockwerke unten drunter. Der Bürgermeister hat in dem Moment auch nichts zu melden, weil der Feuerwehrchef weiß, was zu tun ist und weiß, was es für Auswirkungen hat. Und er sagt natürlich auch am Ende dann, dass sowas kann auch ganz, 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 ganz anders ausgehen.
Ja, es ist ja gleich am Anfang schon so, als der Feuerwehrchef, also O'Halloran heißt er, das erste Mal auftritt und mit Architekt Doug Roberts dann in den Raum bei ihm im Büro geht, um sich die Baupläne anzuschauen und so weiter. Am Anfang ist noch dieses totale Vorwurf, ja, Architekt, ja, immer alles falsch machen und was weiß ich. Ja. Und dann guckt er sich so die Pläne da an mit ihm zusammen, mit Schächten, mit den ganzen Notfalleinrichtungen, die da sind. Und dann sagt er ja selber, der O'Halloran, ich hätte nie gedacht, dass in diesem Gebäude ein Brand ausbricht. Ja, also er ist eigentlich plötzlich von dieser vorwurfsvollen Rolle in eine total realistische Rolle gewechselt und sagt selber, okay, nee, also so verkehrt ist es hier gar nicht. Das hätte ich mir so auch nicht vorstellen können. Und das macht ihn dann auch als Figur richtig sympathisch, weil der sich mit dem Ganzen, was da passiert, ja richtig entwickelt. Also der fuchst sich da richtig rein. Der löscht selber mal ein Feuer mit. Der steht also nicht da an der Ecke und gibt Kommando, du mach mal das, du mach mal das. Das muss er natürlich auch. Aber er ist als Person selber dabei. Und Steve McQueen passt da natürlich auch wunderbar rein als Besetzung.
Ja, also das ist wirklich, es ist auch so erstaunlich. Ich war erstaunt, ich habe jetzt mit Steve McQueen und auch mit Paul Newman nicht so viele Filme gesehen und ich war jetzt bei den beiden wirklich erstaunt, was die für eine Präsenz haben, ohne dass das jetzt irgendwie aufdringlich ist, aber einfach, wie die so wirken und wie die sich da durchkämpfen und Steve McQueen, der Doug Roberts, die Rolle von Paul Newman, der hat dann zwischendurch ja dann auch, der muss dann andere Leute da auch irgendwie rausretten und muss sich da dann auch abmühen und das ist aber auch gar nicht so machohaft so extrem, sondern das ist irgendwie so natürlich organisch, die kämpfen sich da durch, die setzen sich da für andere ein, helfen anderen, die Hilfe brauchen, was in so einer Situation natürlich ganz klar ist. Es wird ja im Endeffekt schon relativ am Anfang mit dieser einen Familie wird quasi schon angedeutet, dass die auf jeden Fall irgendwie gerettet werden müssen, aus Gründen, sag ich jetzt mal. Und da sind wirklich beide, die sehr präsent sind und aber sehr aktiv und eigentlich tadelloses Verhalten an den Tag legen. Alles auch gar nicht. Ich fand es auch interessant, ich weiß jetzt gar nicht, ist sowas, ich kenne jetzt nicht wirklich Architekten, zumindest nicht ihr Berufsbild, aber wie realistisch ist es, dass der Architekt von einem Hochhaus da so aktiv in den Bau involviert ist? Weiß ich nicht. Ist das so?
Naja, du hast ja normalerweise bei Bauvorhaben, ich kenne das ja aus dem Kommunalen, wo irgendwelche Gebäude beauftragt werden, du hast es immer so, dass einer das Oberkommando über das Ganze hat. Aber natürlich die ganzen Unterplanungen, also das kann jetzt, keine Ahnung, Lüftung und Heizung, Elektronik, was weiß ich sein. Das machen natürlich dann wieder Spezialisten, die da dann eingebunden sind, die aber natürlich auch dem Hauptarchitekten im Endeffekt berichten. Aber hier kommt ja nochmal die Szenerie dazu, dass scheinbar Bauherr und Architekt ja auch schon länger miteinander verbandelt sind für die Zukunft ja wohl auch mehr planen und dass natürlich Doug Roberts, der Architekt, sein Büro auch in dem Haus hat.
Genau.
Wirklich mit drin steckt. Es macht so auch den Eindruck natürlich, er sagt irgendwann dann mal, deswegen habe ich das am Anfang mit erwähnt, er sagt selber mal, wo war ich, als das alles hier passiert ist? Ja, also mit den Baumängeln, die dann auftreten. Also er macht sich da selber auch Vorwürfe, was da gelaufen ist.
Ja.
Und insofern ist er dann, macht zumindest den Eindruck so, als Figur einfach noch tiefer mit drin, als wie wenn er jetzt halt der Bürohengst wäre, der einfach sich immer die Pläne da mal ausdenkt und das war's auch. Also er ist da einfach aus persönlichen Gründen viel tiefer mit drin.
Ja, das ist, stimmt, ja, das ist auch richtig. Es ist, glaube ich, wird am Anfang gesagt, dass er jetzt irgendwie gerade x Wochen irgendwo und dann im Nirgendwo Urlaub gemacht hat.
Genau.
Und also diese zwei Figuren stehen sehr im Mittelpunkt. Wer natürlich auch noch im Mittelpunkt steht, ist William Holden als Jim Duncan, der quasi der Bauunternehmer ist, dem auch das Hochhaus gehört und der dann natürlich da im 134. Stockwerk da die große Party veranstaltet, wo eben der Bürgermeister und ein Senator und andere Prominente, wobei jetzt das gar nicht so im Detail, das wird gar nicht so im Detail drauf eingegangen, es waren halt da so die zwei, drei Namen und dann hast du jetzt aber nicht, dass da jetzt irgendwie viel Stars irgendwie groß in den Mittelpunkt gerückt werden. Du hast da eben auch Figuren, und es sind dann auch die Nebengeschichten sind dann aber teilweise auch interessant und auch so ein bisschen so ganz gut entwickelt, zum Beispiel eben die Rolle von Fred Astaire, der irgendwie so einen komischen Typen spielt, der sich mit einer Frau trifft, die sind beide älter und aber irgendwie wollen sie wohl versuchen, eine Beziehung einzugehen und du weißt dann allerdings, dann erfährst du so nach und nach ein bisschen was über ihn und und dann gibt's noch so ein bisschen so ein paar andere Rollen. Wir hast da eben O.J. Simpson, der so ein bisschen der Sicherheitschef in dem Haus ist. Also der sehr junge O.J. Simpson, ja. Also circa, lass mich rechnen, so gut 10 Jahre vor die nackte Kanone, der da auch dann sich einsetzt und so weiter. Und die haben auch dieses riesige Computerterminal in diesem Sicherheitsraum.
Ja, also die finde ich natürlich aus technischer Sicht klasse, wenn ich mir das anschaue, wie sowas da mit Knöpfchen und
gefühlt
1 Million Blinkelichtern genau gesteuert wird.
Ja, ja. Nee, also du hast da schon zum großen Teil auch viele halbwegs ausgearbeitete Nebenfiguren. Was ich teilweise ein bisschen schwach fand, was wahrscheinlich auch ein bisschen der Zeit geschuldet ist, die Frauenfiguren waren ein bisschen, erstmal auch ein bisschen mau, also du hast ein paar Frauenfiguren, aber die kommen jetzt nicht so wirklich, die haben jetzt nicht so viel zu tun und kriegen jetzt auch nicht so viel Hintergrund. Eben hast du da Faye Dunaway als die, ich glaube, das ist sogar, ich weiß nicht, ob es erwähnt wird, die Verlobte von Doug Roberts.
Genau.
Die dann irgendwie, es wird, die sagt dann irgendwie, sie muss ihm noch irgendwas sagen, also es ist wohl irgendwie, steht zur Debatte, ob sie jetzt, sie hat ein Jobangebot und will, ob sie jetzt überhaupt zusammenziehen oder nicht, ob sie das Jobangebot, also an sich schon für damalige Verhältnisse modern, dass sie eine berufstätige Frau ist, die auch Erfolg im Beruf hat und dann lukrative Stellen aus sich hat und dann ist aber irgendwie sowas, dann bleibt zwischen ihr dann und dem Architekten, dem Doug Roberts, noch sowas Ungesagtes und das wird auch nicht so aufgelöst und ja, du hast dann noch ein bisschen, du hast dann eben diese ältere Dame, die mit dem mit der Figur von Fred Astaire dann irgendwie so anbandelt, die ist natürlich auch noch eine wichtige Figur und dann noch die Tochter von Jim Duncan, dem Hochhausbesitzer, die natürlich mit dem Figur von Richard Chamberlain, mit dem Roger Simmons verheiratet ist und der ist im Endeffekt, spoilere ich jetzt einfach mal, durch seine Firma, durch seine Elektrofirma mitverantwortlich dafür, dass der Brand überhaupt ausbricht. Und genau. Der natürlich dann sowas wie der Bösewicht des Films ist, im weitesten Sinne, sofern es überhaupt einen Bösewicht gibt, aber der halt da so ein bisschen die negative Seite
Der aber auch durch bestimmtes Verhalten sich ja da auch im Film nochmal dann für die Zuschauer sozusagen reinmanövriert, weil er einfach im Gegensatz zu Doug Roberts nicht irgendwie einsichtig ist, dass da was schiefgelaufen sein könnte und sich dementsprechend auch ganz anders verhält. Also der ist sich halt selbst der Nächste.
Ja, genau, und das ist dann...
Das merkt man ganz deutlich.
Das ist dann bei manchen vereinzelten Figuren, dass die dann eben, dann manche eben auch ein bisschen so durchdrehen, was absolut verständlich ist in so einer Extremsituation. Wenn du da dann irgendwie mit so einem komischen Ding da von einem Hochhaus zum nächsten gehangelt werden sollst, okay, ja, fände ich auch sehr abenteuerlich. Also, dass da eben manche und die dann im Endeffekt... müssen dann auch Maßnahmen ergreifen und zu sagen, okay, wer wird zuerst evakuiert und können wir überhaupt alle evakuieren? Und das ist dann eben, es gibt dann einfach eine Lotterie, spoil ich jetzt einfach mal.
Ja, ja. Aber du hast die weiblichen Hauptfiguren quasi erwähnt, die zwar nicht so viel Zeit bekommen, aber die haben immerhin einen Vorteil gegenüber den Männern, die beiden leben nämlich noch. Ja, während der ganze Rest der Darstellerriege, also zumindest aus der ersten Reihe, leider schon nicht mehr unter uns ist. Also ja, aber die wobei, beiden, Faye Dunaway und Susan Blakely, gibt es tatsächlich noch.
Robert Wagner, der jetzt nicht so eine ganz so große Rolle hat, aber damals auch natürlich schon bekannt war, der lebt auch noch, der ist mittlerweile 95, aber ja, nee, das stimmt schon natürlich. Bei einem über 50 Jahre alten Film ist es natürlich wahrscheinlich, dass da viele nicht mehr. Ja. Der so Steve McQueen ist ja relativ früh mit 50 schon verstorben. Und
ja, da war gar nicht mehr viel nach dem Film bei ihm.
Das ist alles natürlich ein bisschen traurig, weil das ist irgendwie interessant, was die, eben Paul Newman und Steve McQueen, was die für eine Präsenz hatten, ohne jetzt da irgendwie groß aufzutragen Du hast hast da eben viele spannende Figuren, die zwei total gut ausgearbeiteten und präsenten Hauptfiguren, und dann hast du eben, das ist ein bisschen so mein Kritikpunkt, dass du ein bisschen so vereinzelt schwache Nebenfiguren, vor allem die Damenwelt ist da leider ein bisschen unterrepräsentiert, was aber wahrscheinlich der Zeit geschuldet ist. Heutzutage, wenn du jetzt diesen gleichen Film oder die gleiche Geschichte heutzutage machen würdest, dann würdest du mehr, hättest prozentual mehr Frauenfiguren und hättest dann, die hätten dann auch mehr Profil.
Ja.
Also die Frauenfigur, die eigentlich am besten wegkommt, ist eben diese Mrs. Mueller, die eben dann mit dem mit der Figur von Fred Astaire, mit dem Harley da anbandelt und sich da auch einsetzt für andere. Die kommt am besten weg von den Frauenfiguren.
Ja. Ja, interessant ist, du hast jetzt auch erwähnt, diese Präsenz der beiden Hauptdarsteller im Endeffekt. Das schlägt sich aber zum Beispiel zur damaligen Zeit wohl gar nicht so arg nieder. Also du hast vorhin schon mal auf Oscar-Verleihung verwiesen, dass da zum Beispiel Fred Astaire ja als bester Nebendarsteller nominiert war. Gewonnen hat der Film am Ende beste Kamera, bester Schnitt, bester Originalsong. War aber noch als bester Film, bester Nebendarsteller, beste Filmmusik, übrigens John Williams, bestes Szenenbild, bester Ton nominiert. Aber man sieht jetzt schon, was da los ist, nämlich die anderen Schauspieler scheinen zur damaligen Zeit für die Oscar-Verleihungsrichter, sage ich mal, für diejenigen, die sagen, die und die nominieren wir, scheinen die keine Rolle da gespielt zu haben. Also die haben das damals scheinbar nicht oder zumindest nicht so gesehen.
Ja, ich vielleicht musste das auch ein bisschen so, ich meine, vor gut 50 Jahren, also ich meine, der Name Blockbuster kam ja eigentlich eher so durch die Star-Wars-Filme, weil ja eben dann die so viele Leute den sehen wollten, dass sich die Schlange aus dem Kino raus ums Eck rum um den bis zum nächsten Block da gezogen hat. Wobei das damals schon ein Blockbuster war. Und es ist natürlich jetzt die Frage, wenn du jetzt einen klassischen Blockbuster hast, der zwar gut ist, aber vielleicht jetzt nicht so extrem ausgefeilt ist, dann ist natürlich, ist es auch eher unwahrscheinlich, dass jetzt, was weiß ich, dass es da groß Oscar-Nominierungen gibt. Und ich vermute fast ein bisschen bei Fred Astaire, das war, glaube ich, seine einzige Oscar-Nominierung. Und obwohl er vorher in ganz vielen Musical-Filmen, Singing in the Rain und so weiter mitgespielt hat, hat man eben da nie nominiert, und jetzt hat er da eben seine späte Oscar-Nominierung bekommen, so ein bisschen so als späte Belohnung für einen großen Star, der dann leider immer ein bisschen untergegangen ist. Du hast ja viele bekannte filmschaffende Personen, die Jahrzehnte großartige Leistungen abliefern, egal ob als Regisseur, Regisseurin, Drehbuchautor, Drehbuchautorin, Schauspieler, Schauspielerin und so weiter. Und die werden aber irgendwie bei den großen Filmpreisen oder vor allem bei den Oscars immer so ein bisschen verkannt oder fallen, haben immer ein bisschen so das Problem, dass die Konkurrenz dann doch immer groß ist. Und ich vermute mal, dass da Fred Astaire auf seine alten Tage noch was Gutes tun wollen. Der war, glaube ich, damals auch schon 75, als der Film gedreht wurde. Und ja, das würde ich mal vermuten, dass das mit Hauptdarsteller-Oscar-Kategorien deswegen nicht so geklappt, weil es dann doch eher so ein Blockbuster ist. Auch wenn der Film natürlich gut ist und jetzt nicht so effektheischend und überzogen ist wie manche andere Blockbuster vielleicht.
Ja, also du hast den für mich mitentscheidenden Punkt vorhin auch schon erwähnt, warum ich den zahlreichen anderen Filmen vorziehen würde aus dem Bereich, einfach weil dieser Patriotismus nicht da ist. Ja, weil ich das super gern mag, dass der total neutral da ist. Ja, da gibt es zwar ein paar Politiker, aber das könnten Politiker überall sein. Brennt nicht irgendwo effektvoll die US-Flagge ab, ja, ja. Wie es in The Day After Tomorrow, wo sie irgendwie einfriert am Pol da irgendwie so. Ich habe dieses Bild genau so vor Augen, wenn ich an solche Filme denke, oder keine Ahnung, wie in Independence Day, ja, wo irgendwie plötzlich das Kapitol in die Luft fliegt, das Weiße Haus, keine Ahnung, irgend sowas war es, ja. Also,
beides, glaube ich.
Diese Effekthascherei im Endeffekt habe, die so aber Richtung Patriotismus irgendwie geht. Und das hat der Film gar nicht. Und deswegen würde ich den anderen Filmen in dem Bereich auf jeden Fall deutlich vorziehen. Jetzt habe ich noch eine Sache, die ich immer interessant finde. Ich gucke ja immer ein bisschen auch auf die Hintergründe, auf die Details bei solchen Filmen. Und ich habe den Film ja in meiner Jugendzeit das erste Mal gesehen. Das wird vielleicht mit 15, 16 irgendwas in dem Dreh gewesen sein. Zur damaligen Zeit habe ich natürlich die normale damalige Fassung, die halt im Fernsehen lief, gesehen. Das war die Kinoversion eben von 74. Und die hat tatsächlich eine andere Synchronisation als die Version, die man jetzt sieht, die mittlerweile jetzt auch im Fernsehen kommt, wenn der irgendwann mal läuft. Das ist nämlich die DVD-Version von 2003. Die ist also auch schon wieder über 20 Jahre alt, aber die hat im Endeffekt eine neue Synchronisation damals bekommen. Wobei, ich habe eben beide Versionen ja gesehen, es hat sich wirklich nur die Stimme geändert und die auch nicht mal viel. Also die haben darauf geachtet, dass das schon sehr, sehr ähnlich bleibt. Die haben auch die Dialoge überhaupt nicht angepasst, höchstens in Nuancen mal. Aber der Hintergrund ist wohl, und deswegen die technische Seite, die Version für die DVD eben in PAL-Technik, die muss wohl eine andere Laufzeit dann haben. Das ist mal das eine. Und dann hätte das mit der Synchro nicht mehr gepasst. Und die haben noch zusätzliche Szenen in die DVD-Version reingeschnitten, wo eben auch gesprochen wird. Und also für mich, das bleibt mir auch dauerhaft in Erinnerung, wenn ich mir zum Beispiel die überarbeiteten Fassungen von den drei ersten Star Wars-Filmen anschaue. Da gibt es auch Szenen, die in den Originalen nicht drin waren, die sind danach synchronisiert worden. Und das fällt sowas von auf. Das fällt total auf, dass es hier eine andere Stimme ist. Ja. Und wahrscheinlich wollten die diesen Fehler vermeiden und haben dann jetzt bei den deutschen Tonstudios da halt gesagt, okay, dann synchronisieren wir das komplett neu. Du hast ihn wahrscheinlich, so wie ich dich kenne, in Originalversion gesehen.
Ja, also ich habe natürlich, die Gelegenheit nutze ich natürlich immer, weil das ist dann natürlich ein bisschen immer was anderes. Ich habe das auch mit den unterschiedlichen Synchronisationen gelesen, dass es da eben zwei gibt. Wenn sie da nicht viel geändert haben, ja, okay, es klingt wiederum gut. Auch ich halte ja nichts von Neusynchronisation, siehe Ariel, die Meerjungfrau. Ich glaube, das habe ich mal dann versucht. Dann nach 15 Minuten abgebrochen, seitdem den Film nie wieder angesehen und oder versucht. Also von daher ist immer ein bisschen schwierig. Ich fand es noch interessant, der Regisseur des Films, John Guillermin, der hat ja vorher The Poseidon Adventure gemacht. Das war ja auch ein Katastrophenfilm mit einem Schiff, das untergeht. Mhm. Und natürlich dann, sind wir wieder vorhin, wir hatten es vorhin von Mord im Orient Express, eine Agatha Christie-Verfilmung, eben Tod auf dem Nil von 1978, dann zwischenzeitlich zwischen Flammen des Inferno und Tod auf dem Nil hat er einen King-Kong-Film gemacht. Und also der hat dann auch wirklich große Produktionen, britischer Regisseur hat die. Und das Interessante ist, der wäre jetzt, wenn er noch leben würde, der ist vor 10 Jahren verstorben, der wäre jetzt im November diesen Jahres, wäre er 100 Jahre alt geworden, der John Guillermin. Mhm. Und ich finde vor allem Tod auf dem Nil, habe ich auch damals vor ein paar Jahren Kritik drüber geschrieben. Das ist auch ein sehr, sehr hochklassiger Film. Ich mag ja diese Agatha Christie-Verfilmungen, sowohl Mord im Orient Express mit Albert Finney von Sidney Lumet, nicht zu verwechseln mit der sehr durchwachsenen und überwiegend schwachen Version von Kenneth Branagh und seinem unsäglichen Schnurrbart von 2017, mag ich sehr gern. Und dann hat eben ging es dann weiter, nicht mit Albert Finney als Hercule Poirot, sondern eben mit Peter Ustinov, der die Sache sehr großartig macht. Und das ist einfach als einer meiner Lieblingsfilme, sowohl Mord im Orient Express als eben auch Tod auf dem Nil von John Guillermin. Und ich glaube, von dem habe ich sonst aber nichts gesehen und von daher war es interessant.
Das fand ich interessant. Ich habe mir, von Guillermin, der Name hat mir was gesagt, aber ich habe da nie auch, als ich das früher geguckt habe, den Film Flamme des Inferno, habe ich da nie so drauf geachtet und habe mir dann in der Vorbereitung mal die Filmliste von dem angeschaut und habe dann festgestellt, dass ich folgende Filme von ihm kenne, nämlich Die Brücke von Remagen von 1969, das ist ein Kriegsfilm im Endeffekt. Dann kenne ich El Condor, das ist ein Western von 1970, also gleich ein Jahr später. Und dann kenne ich von ihm noch Endstation Hölle mit Charlton Heston, der auch lange Jahre so bei den Schauspielern bei mir relativ weit vorne war. Habe ich viele Filme mit dem gesehen, auch durch meinen Papa, der großer Fan von Charlton Heston war. Also ich kannte tatsächlich auf jeden Fall drei mit Flamme des Inferno, vier Filme von ihm und das war mir so gar nicht bewusst gewesen.
Ja, das sind so Regisseure, die dann doch einiges machen und dann aber vielleicht auch ein bisschen in Vergessenheit geraten, weil er hat ja seinen letzten Film, glaube ich, in den späten 80ern gedreht und ist ja dann 2015 verstorben. Also der hat quasi dann lange Zeit, hat er nichts gemacht, also zumindest keine Filme inszeniert. Und ja, das auf jeden Fall ein spannender Regisseur, der anscheinend in verschiedenen Genres unterwegs war. Du hast gerade gesagt Western, dann eben Katastrophenfilm, beziehungsweise ähnlich gelagertes und dann aber auch klassisches Murder Mystery.
Ja, und Tarzan-Filme hat er tatsächlich auch welche gemacht. Das war ja auch mal so ein Hype, so in den 50er, 60er Jahren. Da hat er tatsächlich auch zwei Filme gemacht. Also der war
wahrscheinlich
wirklich sehr, sehr
multifunktional
unterwegs, ja.
Ja, es gibt ja so Leute, die sind nicht, da kennst du es auch, ohne das negativ zu meinen, keinen großen Stil, die liefern einfach dann gutes Zeug ab und ich finde auch Flammen des Inferno kann da auch wirklich weitgehend überzeugen.
Ja, wir können ja mal zur Wertung über den Film kommen. Ich fange mal an, weil ich den Film ja schon ewig kenne. Ihr habt sicherlich so rausgehört, ja, den Film scheint der Johannes schon so ein bisschen zu mögen, wenn er den so oft geguckt hat und auch heute noch. Also für mich ist der, ich habe es ein bisschen schon durchklingen lassen, für mich ist der bei den Katastrophenfilmen sehr, sehr weit vorne. Und ich würde tatsächlich, Marius wird es jetzt nicht tun, aber ich würde dem tatsächlich 9 von 10 Punkten geben.
Ja, und ich würde einen Punkt weniger geben, 8 von 10. Wie gesagt, trotz der Länge ein sehr toll aufgebauter und auch toll gefilmtes Werk mit hochkarätiger Besetzung. Wie gesagt, Nebenfiguren hier und da leider ein bisschen unterentwickelt, aber vom Gesamtpaket her wirklich stark und 8 von 10 hat er auf jeden Fall verdient.
Also das klingt danach, du hast es auf gar keinen Fall auch bereut und wir haben einen schönen Film,
nee.
Also schön ist er eigentlich nicht, aber einen Film gefunden, über den wir beide auf jeden Fall was viel Positives sagen können.
Ja, ich werde ab sofort mich nicht mehr, also tue ich eh selten, ich werde mich ab sofort nicht mehr in Hochhäuser begeben, das, weil... Also beziehungsweise ja, was weiß ich, Hund mit irgendwie eine Freundin von mir, die wohnt, so ein richtiges Hochhaus ist, glaube ich nicht. Ich weiß nicht, ob das 10 oder 12 Stockwerke, aber also sagen wir es mal so, es ist schon also so richtig so ein Hochhaus, nee, also brauche ich jetzt nicht unbedingt.
Naja, zum Besuch habe ich das schon öfters gehabt, aber also da wohnen zu wollen, weiß ich jetzt auch nicht. Das ist ja im Film auch so, dass, glaube ich, irgendwann ab, keine Ahnung, 82. Stock die Wohnungen anfangen eigentlich und nur drunter Büros sind. Ich meine, du hast natürlich einen Top-Ausblick, ja, also oder wie schönes Filmzitat, wie Obelix in Asterix und Kleopatra sagt, also auf die Sphinx steigt, von da oben muss man eine tolle Aussicht haben.
Ja? Das auf jeden Fall.
Das definitiv. Aber ob ich da wirklich so nah an den Wolken wohnen wollen würde, das bezweifle ich bei mir selber auch. Ja,
ja, das ist ein
muss
bisschen,
nicht sein. Ne?
Ich habe dann doch Höhen, also in gewisser Hinsicht Höhenangst, jetzt nicht so extrem dramatisch. Ich weiß noch, ich war damals mit Freunden im Eiffelturm Und da gibt's da oben so einen Bereich, wo du dann wirklich, wo es einigermaßen offen ist. Also es ist natürlich geschlossen, aber du hast dann natürlich durchsichtigen Boden. Und dann die eine, die mit wollte, damit musste man irgendwie führen, weil der hat ja so panische Höhenangst, dass er da eigentlich fast nicht hochgekonnt hätte. Bei mir ging das. Also, aber ich trotzdem, jetzt an so einem Wolkenkratzer irgendwie im hohen Stockwerk da irgendwie irgendwo runterklettern oder irgendwas, das möchte ich auf keinen Fall. Aber wer möchte das schon? Ja,
muss nicht sein.
Ja, ja.
Genau. Okay, wir kommen noch zu einer Rubrik hier bei uns, nämlich zur Zufallskritik, die unser Zufallsgenerator wieder ausgewürfelt hat. Und ja, jetzt konnte ich über Flammendes Inferno viel sagen. Zu dem, was jetzt kommt, kann ich leider nicht viel sagen, aber wahrscheinlich dafür Marius umso mehr. Ausgewürfelt wurde nämlich The New Mutants. Das ist ein Film aus dem Jahr 2020 und der gehört sozusagen zum X-Men-Universum. Und ich habe aus diesem X-Men-Universum, ich glaube, die ersten zwei Filme gesehen, danach nichts mehr. Marius hat wahrscheinlich alles gesehen und kann demnach zumindest mal so einen kleinen Überblick geben, was es dazu noch zu sagen gibt. Bitte.
Ja, also The New Mutants, das ist, also die X-Men gehören ja zu Marvel-Comics. X-Men ist natürlich für mich dahingehend irgendwie prägend, weil mein Weg, wie ich überhaupt auf Marvel gestoßen bin, war in den 1990er Jahren die Zeichentrickserie X-Men, die hier bei uns auf RTL kam. Die wurde übrigens letztes Jahr auf Disney Plus wurde fortgesetzt. Ich habe die übrigens auch komplett auf DVD. Dann gab es natürlich ab 2000 die X-Men-Kinofilme mit Hugh Jackman, mit Ian McKellen, mit Patrick Stewart und anderen eben. Und dann war es lange Zeit im Gespräch. Das war dann alles noch so, das war zwar auch Marvel, aber das war jetzt nicht mit dem Marvel Cinematic Universe verzahnt. Dann gab es die ganze Zeit im Gespräch, The New Mutants zu machen. Das ist ein Film, der auf einem quasi Spin-off der Comic-Reihe basiert. Dieser Film wurde gedreht von Josh Boone. Der wurde immer wieder, also der kam im Herbst 2020 raus. Da waren dann zwischenzeitlich während der Corona-Pandemie gerade die Kinos wieder mal offen. Der Film wurde, wie viele Filme, die kurz vor Corona gedreht wurden, immer wieder mal verschoben und dann gab es Nachdrehs, man weiß es alles nicht so genau, und da ging es eben um eine Gruppe von Mutanten, die da irgendwie sollen da in so ein komisches Gelände kommen, und die sind so eine kleine Gruppe von Jugendlichen, Heranwachsenden, die eben verschiedene Kräfte haben. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr so dran erinnern, wie die Story jetzt genau verlaufen ist. Ich weiß nur, dass ich den ganz gelungen fand. Der wurde teilweise ein bisschen von den Kritikern und auch von den ZuschauerInnen ein bisschen verschmäht. Kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen, was er halt im Gegensatz zu den anderen X-Men-Filmen oder vielen anderen Marvel-Comic-Verfilmungen macht. Er geht halt deutlich Richtung Horror. Und das ist halt wirklich, und das ist halt im Endeffekt, du könntest sagen, das ist ein Teenie-Horrorfilm, allerdings jetzt ohne, dass das jetzt irgendwie zu viel Teenie-Herzschmerz hat. Es geht dann auch ein bisschen so darum, die eine Figur ist auch irgendwie so, ist lesbisch, also es gibt auch queere Figuren, und dann ist eben auch die Frage, was bedeutet das alles, was ist da jetzt im Hintergrund? Und von daher hast du auch eine interessante Besetzung. Du hast Maisie Williams von Game of Thrones, du hast Anya Taylor-Joy, die man ja immer wieder mal in vielen Filmen sieht, oft auch eben als Figuren mit psychischen Problemen oder so, oder irgendwie mit als etwas herausstehende Figuren. Und von daher, inszenatorisch und stimmungsmäßig fand ich den ziemlich gelungen. Inhaltlich war es dann halt ein bisschen wenig, sag jetzt mal. Hätte vielleicht ein bisschen mehr draus machen können. Und du hast irgendwie das Gefühl gehabt, dass es ein bisschen so der interessantere Teil ist, irgendwie vielleicht rausgeschnitten worden, oder die haben den Film abgeändert. Wäre vielleicht ursprünglich noch ein bisschen interessanter gewesen. Aber von daher, das war, glaube ich, einer der letzten Marvel-Filme, die ich wirklich geguckt habe. Im Jahr vorher gab es dann noch X-Men Dark Phoenix, den fand ich auch ganz gelungen, der war allerdings auch ein bisschen inhaltlich ein bisschen suboptimal, und von daher, seitdem habe ich das jetzt alles nicht mehr so interessiert. Jetzt auch gerade die neuen Sachen, Marvel Cinematic Universe, bin ich ja seit 2019, seit Endgame raus. Deswegen ist das jetzt auch nicht mehr so präsent alles, aber ich kann mich erinnern, es war ein sehr stimmungsvoller und an sich einigermaßen gelungener Film vor 5 Jahren.
Du hast auf jeden Fall 7 von 10 gegeben, ja, damals. Ja. Und Also seitdem ist ja von X-Men nichts mehr filmtechnisch zu hören. Ich weiß nicht, ob da jetzt doch noch irgendwann was kommt.
Ja,
weiß
das nie. Ist
Aber es ist natürlich interessant, wenn man sich schon so ein bisschen die Entwicklung anschaut. Wir haben im Jahr 2000 den ersten X-Men. Ich glaube, zu dem gibt es gar keine Kritik bei uns. Auf der Vier-Augen-Kino-Seite.
Ja, du fängst ja, zum dann zwei, mit X-Men 2 an. Ja, 2000. Ja. Wir haben den, ja, ich weiß gar nicht, ob du sogar dabei warst. Wir waren da damals mit unserem Freundeskreis im Kino. Ich glaube, du warst nicht dabei, aber Leute, die du kennst, waren dabei. Und 2000 gab es ja die Kino, gab es kein Vier-Augen-Network. Und deswegen, von daher, ja. Die DVD habe ich, glaube ich, seit 2001 oder 2002 hier irgendwo rumstehen. Also ich habe die ersten paar X-Men-Filme auch alle hier. Nicht nur die Serie.
Ja.
Und das wäre auch mal eine Idee, das wieder mal anzufangen. Bin mal gespannt.
Das ist auf jeden Fall ein großes Franchise. Ja. Also ja, ja, 2000, ja. Dann habe ich 2003 den zweiten, dann 2006 sozusagen den dritten, 2009, also immer der Drei-Jahres-Abstand. Ja, 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 und ab dann fängt es ja wirklich an, teilweise im Jahresrhythmus, dass da irgendwas kommt.
Ja.
Also das ist schon sehr, sehr groß. Es sind am Ende 13 Filme, also das ist schon ordentlich.
Ja, also du musst natürlich rechnen, zwischenzeitlich, was auch mit dazu kommt, ist dann Deadpool. Das ist ja eben auch, und dadurch ist es ja eben so, durch den letzten Deadpool werden ja quasi die X-Men-Filme, das X-Men-Universum mit dem Marvel Cinematic Universe um Iron Man, Captain America und so weiter zusammengeführt. Und der nächste Film, beziehungsweise es gibt jetzt schon einen Film, wo dann irgendwie der Professor X, gespielt von Patrick Stewart, einen Gastauftritt hat. Und im nächsten Avengers-Film kommen die wohl wirklich alle zusammen, stelle ich mir logistisch spannend vor. Aber interessiert mich nur so am Rande. Also da ist schon noch Bewegung drin, aber es hat sich zwischendurch auch ein bisschen so hat sich ein bisschen so vielleicht ein bisschen ausgelutscht. Der beste Film dieser Reihe ist eigentlich X-Men Zukunft ist Vergangenheit von 2014, vor allem in der etwas verlängerten Fassung, der dann eben diesen tollen Zeitreiseplot aus den Comics da wirklich gut, wo eben die Jungen, es gab ja dann zwischendurch ein Prequel, X-Men erste Entscheidung, die jungen Versionen von Magneto und Professor X auf ihre alten Versionen indirekt treffen und der Wolverine da quasi durch die Zeit reist. Das ist eigentlich der beste. Und ich vielleicht schaffe ich es mal in den nächsten Jahren, mal die Filme nochmal alle durchzuschauen und mal zu gucken, wie ich das jetzt dann wahrnehme, weil ich fand damals den allerersten X-Men-Film vor 25 Jahren eigentlich ehrlich gesagt ein bisschen enttäuschend, weil ich war die Vielzahl der Figuren aus dieser Serie gewohnt und das waren halt dann irgendwie nur ein paar Figuren und als ob das eher nur so ein bisschen so ein Appetizer damals gewesen ist. Aber wäre vielleicht mal spannend, das nochmal zu gucken, auch wenn ich jetzt natürlich da blockbustermäßig nicht mehr so viel gucke, aber ich habe die fast alle hier noch rumstehen und da könnte man mal wieder reinschauen.
Haben wir schon wieder ein Thema gefunden, aber da kann ich nicht mithalten. Also ich habe tatsächlich nur die ersten zwei Filme gesehen und ich weiß nicht, vielleicht war es bei mir, vor allem beim ersten, das gleiche Gefühl wie bei dir, keine Ahnung. Also ich bin dann einfach nicht dran geblieben. Ja, also warum, kann ich mich nicht mehr dran erinnern, das ist schon eine Zeit her.
Ja.
Aber natürlich fängt man dann nicht, wenn man wenn man irgendwie Filme 3 bis 6 nicht gesehen hat, fange ich nicht mit Film 7 an. Also wenn, würde ich dann gern schon das kontinuierlich.
Das ist auch immer schwierig.
Ja, also, und deswegen bin ich draußen, also weil ich das eben nie gemacht habe.
Das ist, glaube ich, heutzutage schwieriger jetzt bei solchen Filmen, jetzt auch gerade Marvel Cinematic Universe, da einfach irgendwie in der Mitte einzusteigen. Das stelle ich mir schwierig vor. Ich habe halt dann wirklich fast alle Filme bis Endgame gesehen das ist auch ein bisschen so, was die Zuschauer auch zurecht abschreckt. Das ist alles so irgendwie zusammenhängen muss. Ich meine, wenn du so irgendwie eine Reihe machst, du sagst, ja, du machst jetzt 3 Filme, ist ja okay, oder 5, aber wieso muss das da irgendwie über 15 Jahre gehen und dann da und dann irgendwann hat sich auch in den letzten Jahren abgezeichnet bei den Marvel-Filmen, dass da irgendwann mal Übersättigung da ist und dass die sind teilweise einigermaßen böse gefloppt, also und jetzt nicht, weil die Filme, glaube ich, jetzt unbedingt extrem schlecht gewesen wären, sondern einfach, weil eine Übersättigung dabei ist. Aber anderes Thema.
Ja, wir haben keins mehr.
Dann
müssen wir uns wieder was Neues einfallen lassen. Aber ich glaube, das war ja trotzdem jetzt mal ein schöner Ausblick. Ist immer spannend, was ausgewürfelt wird vom Zufallsgenerator. Also da kommt man doch dann immer auf ganze Geschichten wieder, dass doch mehr dahinter steckt. Ich lese dann immer, okay, ja, es ist halt der Film. Und dann kann man aber doch relativ viel zu dem Gesamtbereich erzählen. Und das ist ja wirklich mit X-Men ein größerer Bereich.
Also da hast du auch dann was du verlinken kannst in den Shownotes, was du auch noch verlinken kannst. Auf meinem Blog, ich habe zu den ersten beiden Staffeln der erwähnten X-Men-Zeichentrickserie aus den 1990ern, habe ich Kritiken auf meinem Blog. Also kannst du vielleicht auch verlinken.
Das nehmen wir dann sehr, sehr gerne mit rein, natürlich.
Ja, gut.
Ja. Ja, Dann haben die X-Men jetzt das flammende Inferno beendet, sozusagen. Ich glaube, für alle, die, ja, man muss sich nicht mal so sehr für Katastrophenfilme interessieren. Also ich glaube, den Flamme des Inferno kann man auch einfach mal so gucken, wenn man sagt, ja, gute Filme, vor allem auch ältere gute Filme interessieren mich. Ich interessiere mich sehr für ältere Schauspieler, also die mal große Stars waren. Also da ist bei dem Film ja eigentlich, haben wir ja besprochen, alles dabei, wenn man sich dafür interessiert und mal reinschauen will. Ich denke, da war doch wieder viel dabei und das ist ein sehr, sehr interessanter Film gewesen.
Ist natürlich kein Film, wenn man jetzt irgendwie in einem Hochhaus mit schlechtem Brandschutz und so weiter wohnt, dann ist es kein Film, aber...
Ja, oder eben panische Angst vor Feuer hat. Ja, das soll es ja auch geben.
Ja, gewisse Angst vor Feuer ist ja gesund, also...
Na gut, also das soll es demnach mit unserer Folge 20 gewesen sein. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder irgendwann Richtung Weihnachten, denke ich mal.
Genau.
Werden wir wieder eine Folge aufnehmen. Schauen wir mal, was da auf uns zukommt. Ich sage danke, dass du den Film mit angeschaut hast, dass du so auch begeistert davon warst. Das gefällt mir natürlich, wenn ich was Schönes in dem Sinne ausgesucht habe. Danke, Marius, und dir gebühren die Schlussworte. Und jo. Ich sag schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Jo, gern geschehen, war wieder eine spannende Erfahrung. Ich bin ja auch immer dabei, erpicht oder ein bisschen danach im Film Bildungslücken ein bisschen aufzulösen oder zu schließen. Und von daher vielen Dank fürs Zuhören, ihr lieben ZuhörerInnen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.